Tinnitus, der Dini-Podcast über Technik und Service in der Hochschulwelt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Dini-Podcasts, in dem wir uns, die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation und unsere Arbeit vorstellen, Interview für Interview. Mein Name ist Volker Mattig, ich bin Sprecher der Dini-Arbeitsgruppe E-Learning und am IT- und Medienzentrum der TU Dortmund im Bereich der Lehr- und Lernunterstützung mit digitalen Medien tätig. Und mein Interviewpartner heute ist...
Thies Pfeiffer. Ich bin Professor für Mensch-Maschinen-Interaktion an der Hochschule Emden-Leer und war einer der Projektpartner im Projekt HEP-AR.
Moin, Herr Pfeiffer. Und das ist auch schon das Stichwort. Heute geht es nochmal um HEP-AR, um Augmented Reality gestütztes Lernen in der hochschulischen Hebammenausbildung. Wir haben ja in der letzten Folge bereits von Annette Bernlöhr und Thorsten Schäfer erfahren, warum man AR in der Hebammenausbildung einsetzt, wie die entwickelte HEP-AR und App, das liegt sehr beieinander, also nicht HEP, sondern die Handy-App, konkret in der Ausbildungssituation eingesetzt wird. Und heute wollen wir genaueres darüber erfahren, wie eigentlich die App entstanden ist. Was waren die Herausforderungen? Was war das Spannende daran, das zu entwickeln, Herr Pfeiffer?
Ja, also ich komme aus dem Bereich Mixed Reality Technologien, bin da seit 99 aktiv in der Forschung. Und da reden wir eigentlich die meiste Zeit in den vergangenen Jahren von Großinstallationen, von sogenannten Caves, projektionsbasierten Installationen. In den letzten Jahren auch verstärkt von Head-Mounted Displays, das sind VR-Brillen oder AR-Brillen, die man einsetzen kann. Man findet diese Geräte aber auch immer noch nicht so auf der Straße verbreitet, wie man sich das nach 20, 30 Jahren Forschung so vorstellt. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, so Mensch, müsste eigentlich jeder zu Hause haben. Die Situation haben wir heute noch nicht. Wir können mit den Technologien tolle Sachen machen, aber es ist eben noch nicht beim Nutzer angekommen im breiten Stil. Was wir haben, sind Smartphones. Und die Herausforderung, mit der wir uns jetzt hier in dem Projekt gestellt haben, ist, können wir das, was wir quasi von der neuen Interaktionsart, da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, mit AR realisieren können, können wir das nicht vielleicht auch mit der Technologie implementieren, die jeder in der Tasche hat sozusagen, was natürlich immense Vorteile für die direkte Nutzbarkeit hat im Vergleich zu komplexen AR-Brillen, bei denen noch keiner sich mit der Bedienung auskennt.
Gut, das Handy bedienen kann vermutlich fast jeder inzwischen und ein Handy hat auch nahezu jeder. Funktioniert das mit einem ganz normalen Handy? Da braucht man also keine besondere Ausstattung für. Das ist eine ganz normale App.
Genau, also Ziel war es, eine Schulungsanwendung, eine Trainingsanwendung zu entwickeln, die Augmented Reality einsetzt, um diese räumlichen Aspekte von Trainings mit einbauen zu können, dass ich wirklich im Raum agieren muss. Ich muss ja handeln, ich muss meinen Arbeitsbereich planen, den einrichten, dass ich alles zur Hand habe, wenn ich es brauche. Und ich habe natürlich auch einen ganz immensen Bedarf, die Informationen, die ich brauche für mein Handeln, richtig erfassen zu können. Das heißt, im Alltag muss ich ja dann bestimmte Szenen begutachten, näher rangehen an der einen Stelle, vielleicht zwei, drei Sachen gleichzeitig im Blick haben, die räumlich verteilt sind. Das sind ja alles Aufgaben, die ich so in einem klassischen, elektronischen, auf dem Monitorbildschirm reduzierten Ausschnitt nicht abdecken kann, weil ich da immer alles quasi, wie soll man sagen, Aufnehmung, augengerecht statt mundgerecht präsentiere per Design, weil ich der Nutzer ja sich nicht bewegen kann im Umfeld. Ne?
Und wie haben Sie das jetzt konkret gelöst? Also ich habe mein Handy in der Hand, das haben wir beim letzten Mal gehört. Ich sehe dort verschiedene Elemente, die ich brauche. Wie haben Sie das technisch realisieren können?
Gut, erstmal technologisch an die andere Frage noch anzuknüpfen. Haben mittlerweile die Smartphones die Technologiebausteine in Hardware eingebaut, die man braucht, um so etwas realisieren zu können? Wir können das Smartphone in einem Raum lokalisieren. Das weiß quasi dann mit der entsprechenden Technik, wo es sich befindet und wie es sich bewegt. Das ist quasi die essentielle Voraussetzung. Dann sind die Geräte leistungsfähig genug, dass ich dort auch interaktive 3D-Grafik darstellen kann. Das zusammengenommen erlaubt es mir, eine dreidimensionale Welt digital zu erstellen, die sich quasi über den realen Raum legt oder in den realen Raum integriert. Und damit kann ich alles, was ich für bestimmte Szenarien benötige, in den realen Raum einbringen. Ich sehe es dann natürlich nur über das Smartphone, was ich zu meinem Handeln brauche. Ob das jetzt ein Maschinenbaukontext ist, ob das jetzt ein Hebammenkontext ist, da ist die Palette sehr breit. Wir kennen diese Technologien sehr stark aus dem Bereich Maschinenbau und allen anderen Bereichen, wo man sowieso sehr stark mit 3D-Modellen im Digitalen arbeitet. Das findet ja im Hebammenbereich normalerweise nicht statt. Und das ist gerade das, was für uns auch nochmal eine besondere Herausforderung aus der Informatik war, diese Zugänglichkeit zu dieser Technologie in anderen Disziplinen zu explorieren und zu schauen, was sind da Einstiegsbarrieren, Nutzungsbarrieren, wenn man eben nicht alltäglich sowieso schon mit 3D-Modellen zusammenarbeitet. Ja. Und damit, ja, die Basis ist gelegt mit Smartphones, dass man das kann. Die Nutzung, also das, was der Nutzer tatsächlich tun muss mit der App, unterscheidet sich aber dramatisch von dem, wie ich normalerweise eine Smartphone-App benutze. Bei einer normalen Smartphone-App wird immer auf dem Display präsentiert, was an Inhalten da ist. Und ich kann mit meinem Daumen, meinen Fingern darauf per Track and Drop hin und her schieben, darauf touchen und interagiere mit den digitalen Inhalten. Das kann ich im Liegen machen, im Sitzen, wie auch immer, ortsfrei letztendlich. Aber es findet ja auch keine Interaktion mit der Umgebung statt. Die einzige App, bei der das vielleicht einigermaßen interaktiv mit der Umgebung ist, ist eine Kamera-App, wo ich Fotos mache und dann meine Position verändere, um eine gute Perspektive auf den Inhalt zu bekommen. Und das ist quasi schon der Übergang zu AR, nur dass wir jetzt eben nicht eine Perspektive auf etwas Physikalisches, was schon da ist, einnehmen können durch eine Bewegung im Raum, indem ich mich als Kameramann neu positioniere, sondern wir haben digitale Inhalte, die wir einblenden im Kamerabild und ich kann mich jetzt zu diesen digitalen Inhalten positionieren oder mit denen interagieren. Die Qualität der räumlichen Interaktion wird damit in die App gebracht. Die muss man aber auch erlernen, weil die Nutzung eben eine neue ist. Ja? Und das war eine der großen Herausforderungen. Wir nennen das Onboarding, also das Heranführen von Nutzern an so eine neue Technologie, wie wir das umsetzen können, damit Personen, die sich nicht mit 3D-Inhalten normalerweise beschäftigen, da einen leichten Einstieg haben.
Sie hatten schon von Nutzungsbarrieren gesprochen. Was waren denn die größten Schwierigkeiten oder Barrieren oder Vorbehalte am Anfang, die man abbauen musste?
Also tendenziell ist bei der Einführung von so einer Technologie erstmal die Barriere, kann der Nutzer überhaupt das Gerät, mit dem er interagieren muss, bedienen? Das haben wir damit ja aufgeklärt, dass wir Smartphones verwenden und eben nicht die AR-Brillen. Die wären technologisch natürlich besser geeignet, nur in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, hier geht es um Lehre, da haben wir spontan Interaktionen, wo Studierende in die Veranstaltung kommen und jetzt trainieren sollen. Wir haben nicht einen Arbeiter an irgendeiner Arbeitsbank, der 2 Wochen eine Schulung kriegt, wie er eine AR-Brille benutzt und danach nutzt er die jeden Tag kontinuierlich. Der weiß dann, wie das Gerät so funktioniert. Ein normaler Student hat keine Ahnung, wie eine AR-Brille funktioniert. Ich kann also nicht diese tolle Technologie direkt einfach da reinwerfen ins Klassenzimmer und dann denken, dass das dann alles ganz toll funktioniert, auch wenn sie Vorteile hätte. Parallel dazu sind natürlich auch gewisse Kosten damit verbunden. Das heißt, das macht es schwierig. Smartphone hat aber keiner großartig Berührungsängste. Das ist also schon mal ein großer Win auf der Ebene. So. Dann muss aber jetzt im Endeffekt die Nutzung, die trainierte Nutzung von Smartphones umgearbeitet werden auf diese räumliche Nutzung. Und da muss man die Leute langsam ranführen. Und da gibt es im Endeffekt erstmal 2 Herausforderungen. Erstens, wir müssen ja diese Positionierung im Raum, diese Erkennung des Raumes mit dem Smartphone hinbekommen. Das funktioniert schon recht gut in vielen Fällen, hat aber gewisse Einschränkungen auf den Kontext. Das ist ein bildbasiertes Verfahren hauptsächlich. Und wenn ich jetzt einen schwarzen Raum habe mit wenig Kontrasten, einen dunklen Raum oder ich habe viele Spiegelungen, viele Glasscheiben, dann funktioniert das nicht ganz so gut. Konkretes Beispiel, wir haben in einem Training den Fall, dass wir einen Arbeitsbereich auf einem Tisch simulieren. Da werden also verschiedene Objekte, eine Spritze und bestimmte Medikamente und so auf dem Tisch platziert, digital. Und dazu brauchen wir diese Tischplatte. Die müssen wir erkennen. Wenn jetzt aber jemand einen Glastisch hat oder hat eine glänzend weiße Oberfläche, dann ist zu wenig Information für die Erkennung da, um zu detektieren, wo befindet sich im realen Raum denn eigentlich diese Tischplatte. Ja. Da muss sich der Nutzer im Endeffekt, ja, der muss aufgeklärt werden, was diese Medienkompetenz bezüglich dieser Erkennung, dieser Bildverarbeitung angeht. Wie muss sein Raum strukturiert sein? Da kann ich ganz einfach eine Tischdecke drüber legen, die ein bisschen bunt ist, oder ich lege einfach einen Flyer oder irgendein Lehrbuch, was ich habe, noch mit dazu, gehört eigentlich nicht auf den Tisch drauf, aber das liefert dann schon genügend Anhaltspunkte, damit der Algorithmus wiederum Ankerpunkte finden kann, um sich zu orientieren. Nun muss ich das natürlich wissen. Und so etwas instruiert dann eben die App und wir haben dann solche Tutorials erarbeitet, die dann am Anfang gezeigt werden, die dann ein bisschen aufklären, was kann ich denn machen, wenn ich in so einer Situation bin, wo das mit dem Platzieren meines Szenarios schon nicht klappt. Stufe 1, ne? Platzieren. Wenn das quasi geklärt ist, kommt die nächste Stufe. Wie interagiere ich überhaupt im dreidimensionalen Raum mit dem Smartphone? Klassische 2D-Interaktionen, ich habe irgendwelche Icons, die ich klicke, ich habe Objekte, die ich per Drag-and-Drop hin und her schiebe. Das funktioniert durch Bewegung des Fingers auf dem Smartphone. Wir drehen das Ganze jetzt räumlich ein bisschen um. Jetzt muss man das Smartphone durch den Raum bewegen. Das heißt, ich kann mir meinen Arbeitsplatz angucken. Will ich den in Gänze angucken, muss ich 3 Schritte zurückgehen. Wie mit einer normalen Kameraanwendung auch, ne? Dass ich quasi einfach, als ob es eine Kamera ist, das bewege. Für das Sichten und Informationsaufnehmen ist das für viele schon eingängig. Aber für das Interagieren haben wir das genauso umgesetzt. Denn es geht ja darum, den Arbeitsbereich zu simulieren und auch die Planung und Einrichtung des Arbeitsbereiches mit im Blick zu haben. Wo muss ich hin? Wo brauche ich Platz? Wo muss ich meine Objekte hinlegen, mit denen ich später arbeiten möchte? Und um das richtig zu simulieren, muss ich natürlich auch die Distanzen einhalten, in denen ich überhaupt mit diesen Objekten interagieren kann. Das heißt, nicht so ein, ich sehe in der Ferne ein Objekt, ich kann draufklicken und dann kommt es automatisch zu mir geflogen. Ja, das wäre ja dann nicht übertragbar in die spätere Situation, sondern man sieht in der Entfernung das Objekt und ich muss tatsächlich hinlaufen und in Greifreichweite mit dem Smartphone kommen und erst dann ist es digital erlaubt, das Objekt überhaupt zu greifen. Ja? Also eine ganz andere Art der Interaktion. Normalerweise muss ich eben nicht durch die Gegend laufen mit dem Smartphone, um etwas zu machen. Und das ist natürlich etwas, was man erlernen muss.
Zum Thema Greifen nochmal. Wir hatten beim letzten Mal darüber geredet, es gibt ein Problem. Ich habe nur 2 Hände und in einer habe ich das Smartphone und normalerweise brauche ich für viele dieser Aktivitäten 2 Hände. Wie haben Sie das gelöst?
Genau, das war dann eine der nächsten Herausforderungen. Viele der Handlungen, die eine Hebamme durchführt, hat ja auch viel mit Personen oder Babys zu tun, ganz konkret, wo auch viel Körperkontakt notwendig ist. Also auch zum Beruhigen, dass man immer eine Hand am Baby hat, damit das nicht durch die Gegend zappelt oder so etwas. Also man möchte eigentlich mit den Händen in der Sache sein, sozusagen, oder an der Person. Und das widerspricht natürlich dieser Smartphone-Nutzung. Und wir hatten auch das Thema, wie ist das mit Desinfektion und ist das überhaupt steril oder so etwas. Das wäre jetzt bei einer Brille unproblematisch, wenn ich so eine AR-Brille hätte, dann habe ich 2 Hände frei. Aber wollten wir ja nicht, wie gesagt, weil das mit dem Onboarding ja noch viel komplexer ist und die Geräte auch eine geringe Halbwertszeit momentan haben. Ist also für den Hochschulkontext nicht interessant. Die Herausforderung war jetzt zu gucken, okay, wie können wir trotzdem AR machen, auch wenn ich vielleicht nicht immer das Handy in der Hand habe. Wir haben verschiedene Szenarien durchgespielt. Man hätte sich was überlegen können. Man kennt das vielleicht vom Auto. Man hat so eine Art Halterung, wo ich das Handy reinsnappen kann. Das heißt, ich kann es immer nehmen, meine Informationen mir angucken, um das Baby herumgehen, also um die Babypuppe herumgehen oder die schwangeren Puppe herumgehen und gucken, was ich jetzt wie machen muss. Dann wird das alles quasi situiert, eingeblendet durch 3D-Animationen, wie die Handlungsschritte aussehen. Und dann kann ich quasi das Handy irgendwo einrasten, habe die Hände frei und kann durch das Handy ab und zu nochmal gucken, wie es ist. Bei AR ist es ja so, dass wir den Live-Inhalt, also das, was in der Umgebung ist, über die Kamera einfangen, die wieder darstellen und dann diese digitalen Elemente ergänzen. In der normalen AR-Interaktion ist das dann immer so, wenn ich mein Handy weglege, dann sehe ich natürlich den Tisch, auf den ich es gelegt habe. Also meistens ist dann dunkel einfach das Bild und ich sehe natürlich keinen digitalen Inhalt. Das heißt, es ist zwingend notwendig in klassischer AR, dass ich meine Kamera des Smartphones auf den Inhalt, bei dem ich sehen möchte, was ich sehen möchte, also die Animation oder so, ausgerichtet halte. So, und da haben wir angesetzt und gesagt, okay, das müssen wir anders lösen, damit man eben das Smartphone hinlegen kann und trotzdem weiter noch die Instruktionen sehen kann. Und das haben wir so gelöst, dass wir quasi sagen, okay, in der ersten Phase ist diese Phase, wo ich die Situation mir angucken kann. Ich sehe die Animation direkt verortet. Und jetzt kann ich auswählen, aus welcher Perspektive kriege ich für das, was ich jetzt noch wissen muss, den größten Informationsgewinn, also wo habe ich vielleicht noch Schwierigkeiten, was habe ich noch nicht so richtig umgesetzt bekommen, kann genau diese Position einnehmen, mir das angucken und kann dann auf Einfrieren klicken. Nur, dass ich nicht die Animation einfriere, wie das bei so einem klassischen Video wäre, und dann steht alles still, sondern ich friere quasi meine Perspektive, die ich ausgesucht habe, ein. Das kann immer eine andere sein, bei jedem Mal, aber ich friere die ein. Das heißt, das Bild wird im Endeffekt einmal aufgenommen von der aktuellen Situation. Die Animationen werden aber weiter perspektivisch korrekt abgespielt. Das heißt, die Information läuft weiter und ich kann genau sehen, wie meine Handlungsschritte sind aus dieser eingenommenen Perspektive, auch wenn ich mein Handy jetzt weglege. Das heißt, ich habe die Informationen, die Animationen laufen und ich kann jetzt das, was dargestellt wird, nachmachen. Ne? In der jeweiligen Position, in der ich mich befinde. Und das war quasi der Kniff, diese Entkopplung plötzlich vom Kamerabild und der Animation, die es dann erlaubt, quasi weiterhin Informationen aufzunehmen, aber eben aus einer festen Position, die man eingefroren hat. Und wenn ich fertig bin, löse ich die Einfrierung wieder auf und kann zur nächsten Informationsstelle weitergehen und gucken, was da passiert.
Ja? Spannend.
Geht das quasi immer hin und her.
Wie lange?
Und das ist neu im Endeffekt an der Stelle. Ne? Das gab es vorher so in der Form
noch nicht. Habe ich auch so noch nie gehört und noch nie gesehen. Wie lange hat das gedauert, also das zu entwickeln?
Also wir haben insgesamt ja mehrere Szenarien umgesetzt und in dem ersten Szenario haben wir da mehrere Varianten durchgespielt und dieses Problem tritt primär in zwei Szenarien auf, wo wir sehr konkret mit realen Objekten auch arbeiten. Oder wir sagen immer Objekte aus der Informatikersicht, ne, aber es ist eine Babypuppe, ne? An der Stelle. Erst dann tritt das Problem ja auf. Wir haben andere Szenarien, wo wir rein digital arbeiten, wo also nicht die Notwendigkeit dieses Einfrieren des Kamerabildes existiert, weil wir nicht an realen Objekten Perspektiven einnehmen. Und wir haben verschiedene Varianten durchgetestet und ich denke, das hat sich durchaus, weil wir nicht jetzt fokussiert immer nur diesen einen Abschnitt bearbeiten, sondern viele andere Themen parallel, hat sich durchaus über ein Dreivierteljahr durchgezogen, bis wir da eine Lösung hatten, die dann für alle Beteiligten gut funktionierte, weil man für diese, also nachdem die, also wir müssen ja erst den fachlichen Prozess klären, um aufzudecken, welche Handlungen sind jetzt wichtig. Dadurch haben wir identifiziert, was notwendig wird. Dann können wir Technologievorschläge machen, wie man da das lösen kann für diese Situation und dann müssen wir die evaluieren. Und dadurch ist das natürlich immer so auch, dass das, was wir neu uns überlegen, auch wieder dazu führt, dass der Prozess anders abgebildet werden muss. So hat man quasi mit den Fachpartnern, wir haben ja das vom letzten Mal schon gehört, dass wir da auch quasi ein iteratives Vorgehen haben. Wir haben neue Anforderungen aus dem Fachlichen und Didaktischen. Wir müssen schauen, wie wir das auf die Systematik der Umsetzung runterbrechen können und eben welche Lösungen wir neu entwickeln können. Die müssen wir explorieren und dann entsprechend das Ganze wieder anpassen und neu gestalten.
Ja, wer detaillierter noch was zu der fachlichen Perspektive hören will, kann gerne nochmal das letzte Podcast sich anhören. Da wird nochmal dargestellt, wie das eigentlich eingesetzt wird. Thema Einsetzen. Wenn man die App einsetzen möchte, ist die frei verfügbar? Kann man sich die runterladen? Wer kann die einsetzen? Für wen ist die hilfreich?
Ja, also ein wichtiges Ziel war ja diese Skalierbarkeit. Wir wollten wirklich es erreichen, dass die App aktiv genutzt wird und genutzt werden kann. Und das haben wir wirklich bis auch aufs Letzte getrieben, denn die App ist in beiden großen App Stores für Smartphones, also dem Apple Store und dem Google Play Store, verfügbar. Das heißt, jeder mit einem kompatiblen Smartphone, das heißt, das sind der letzten 5-6 Jahre, kann das die App aus dem Store installieren. Ich denke mal, das kann entsprechend auch verlinkt werden, dann hier passend zu dem Podcast. Und wir haben verschiedene Szenarien dort realisiert. Es gibt Szenarien, bei denen ich spezielle Materialien brauche. Das wird aber auch in der App entsprechend angezeigt. Da kann ich mir zum Beispiel zur Orientierung wird so eine bunte Matte gedruckt. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass man eben wissen muss, dass man das Tracking, so nennt sich das technisch, ne, verorten muss. Deswegen haben wir so eine bunte Matte generiert, die man ausdrucken kann, damit ich genügend Hinweise für diese Bildverarbeitung habe, wo sich was befindet. Das kann ich in verschiedenen Szenarien nutzen und dann haben wir natürlich die Babypuppe oder die Schwangerenpuppe, die dann zum Einsatz kommt. Wir haben aber auch Szenarien, bei denen ich diese ganzen Mittel nicht brauche, die ich rein digital durchführen kann. Das heißt, ich kriege alles digital geliefert, vom Bett bis zur Babypuppe digital, was ich für die Umsetzung des Szenarios brauche, sodass ich das im Endeffekt an jedem Ort der Welt durchführen kann. Das war auch mit das Ziel, dass wir eben ein Training von Studierenden im Skills Lab unterstützen können, aber eben auch zu Hause, oder gerade jetzt bei Dualstudierenden, die dann vielleicht vor Ort in irgendeinem Geburtshaus sind oder sowas und vielleicht das Equipment gerade nicht da haben, dass sie das dann auch trainieren können, durchführen können.
Spannendes Projekt.
Braucht man mehr nicht.
Das hört sich auf jeden Fall interessant an und auch herausfordernd für die Entwicklung. Wir werden in den Shownotes die Links setzen, auch auf die Videos nochmal setzen, die im Rahmen des Projekts entstanden sind. Letzte Frage, geht's weiter? Gibt's ein Folgeprojekt? Ist was geplant? Über was Sie schon sprechen können, dürfen?
Also wir haben Begleitprojekte jetzt, die im Nachgang die weitere Nutzung untersuchen werden. Schon auf der Straße, beziehungsweise die werden jetzt in den nächsten Monaten auf die Straße gebracht. Das heißt, da geht es darum, in den nächsten Jahren diese Nutzung der App dann zu beobachten, zu unterstützen, zu schulen, um da ein größeres Publikum auch zu erschließen und da weitere Erfahrungen zu sammeln. Ich würde dazu auch gerne alle einladen, die vielleicht nicht jetzt sich mit den Hebammen verorten. Das ist natürlich jetzt eine App, die für den Anwendungsbereich Hebammen entwickelt wurde, die fachlich für Hebammen entwickelt wurde. Aber die Technologien, die wir da einsetzen, diese können ja genauso gut im Maschinenbau, im Bäckereiwesen oder sonst wo quasi zum Nutzen sein. Wenn man da ein bisschen von dem Kontext, der jetzt dargestellt ist, abstrahiert. Wir haben zum Beispiel schon das Ganze übertragen auf die Chemie, um da Titrationsprozesse darzustellen. Oder wir haben auch schon Kochen dargestellt. Wir haben die ostfriesische Teezeremonie abgebildet. Also man kann da in verschiedene Richtungen denken und sich an dieser Technologie orientieren. Das ist auch ein Mehrwert, den wir da geschaffen haben, dass wir da ein Framework letztendlich entwickelt haben. Und man sieht an dem Beispiel der Hebammen-App, wie man das Framework ausgestalten kann für eine bestimmte fachliche Richtung. Man kann aber eben auch verschiedene andere Richtungen gehen, hat aber alles als Fachmensch an der Hand, wo man sieht, ah ja, so kann das gelöst werden technisch und muss sich mit diesen Bausteinen, die wir da anbieten, dann quasi auseinandersetzen, wie man da sein fachliches Thema aufbereiten kann. Aber da gibt es eben eine breite Menge an Möglichkeiten und ich glaube, da gibt es viele Potenziale, das auf verschiedene andere Kontexte zu übertragen. Und da sind wir natürlich sehr offen für Kontakte, für Ideen, für Anfragen, um zu schauen, okay, was kann man denn jenseits der Hebammenwissenschaften da noch Neues erschließen?
Also ich würde mich gerne auch noch über die ostfriesische Teezeremonie unterhalten, das schaffen wir heute aber nicht mehr. Vielen Dank, Thies Pfeiffer, für dieses spannende Gespräch über das HEP-AR-Projekt und die entsprechende App. Ich gehe davon aus, in einem weiteren Projekt, in einer weiteren Anwendung werden wir nochmal miteinander reden. Vielen Dank heute, dass Sie dabei waren.